Jetzt haben wir hier die Situation, ist angekündigt mit stör und anders krank, auch wieder ein Fragezeichen dahinter, jungen Alltag zwischen Etikettierung und Normalität. Wir sitzen jetzt zu viert hier vorne. Ich würde noch mal ganz kurz der Reihe nach durchgehen. Wer hier auf dem Podium sitzt, die Person, die sich jetzt noch nicht zu Wort gemeldet hat, ist Christoph Grote aus Hannover, der bei Mannigfaltig tätig ist, bei der LAG Jungenarbeit in, jetzt würde ich sagen Schleswig-Holstein, stimmt aber nicht, in Niedersachsen natürlich, und in der BAG Jungenarbeit tätig ist. Ja, Mannigfaltig, eine Institution, die ganz viel zum Thema Jungen anbietet, aber eben auch Jungenberatung macht. Ich denke, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. So, dann haben wir den Herrn Gottfried Maria Warth, Dr. Med seines Zeichens. Ich betone das deswegen nochmal nicht, um den Titel nur zu betonen, sondern einfach zu sagen, Sie sind Mediziner.
Ja? Rolle hier.
So ist es, genau. Sie haben eine Rolle, die Sie haben, sehr gut gesagt. Eine Funktion, einigen wir uns da drauf. Ja, genau. Sie arbeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen. Sie sind auch Psychoanalytiker, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das heißt, kommt eben noch ein anderer Aspekt mit dazu. So, genau, und Sie arbeiten im Kompetenzzentrum für Hochschuldidaktik, das heißt, Sie machen auch Fortbildung zu diesem Thema, gut. Ja. Okay. So, dann, so ist es. Ja, dann gehen wir zu meiner Rechten, da sitzt die Yvonne Wolz, die als Vertreterin der LAG Mädchenpolitik zum einen, aber als Mitarbeiterin des Mädchengesundheitsladens Stuttgart e.V. hier mit vertreten ist. Dort arbeitet sie als Therapeutin ganz viel mit Mädchen. Ne? Also wie der Titel schon sagt, ich denke, da wollen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf abheben. Ja, Pädagogin deines Zeichens, von der Ausbildung her noch als Therapeutin dazu. So, vom Charakter dieses Gesprächs, ich habe mir so zwei, drei Fragen am Anfang überlegt, aber Michael Schirmer hat es schon gesagt, uns wäre es wichtig, dass wir miteinander auch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, dass ihr nochmal guckt, eure Fragen, ihre Fragen hier unterzubringen und direkt dann eben auch an die Kandidaten, die hier vorne sitzen, die sich aussetzen, die sich auch dem Stress aussetzen, dann entsprechend zu löchern. Ich denke, die Möglichkeit besteht einfach mal. Ja, ich würde mal ganz nach links, von mir aus gesehen, von Ihnen aus ganz nach rechts gehen. Wird zum Christoph Grote rüber gucken, wird einfach ganz direkt die Frage formulieren. Ich meine, wir haben jetzt sehr viele Aspekte in den einzelnen Workshops schon. Ich bin auch noch ganz unter dem Eindruck von dem Workshop von Ines Pohlkamp, in dem ich jetzt gerade so drin saß, aber das wird jetzt hier nicht das einzigste Thema sein. Gucken wir, ich denke, wir werden da auch vielleicht heute noch, nachher nochmal drauf kommen, aber gucken wir nochmal direkt auf die Jungen, der Christoph Grote, der ja ständig in der Praxis drin ist, wird einfach mal fragen, wie kann ich denn verhindern, wenn ich jetzt nochmal so dieses Kranksein, dieses als krank erklären, so im Mittelpunkt reinbringe, wie kann ich denn verhindern, dass Jungen durch ihr auffälliges Handeln als krank bezeichnet werden? Was wird dann zum Beispiel den Eltern empfohlen, ja, wenn sowas feststellbar ist? Mal die Frage an dich, Christoph.
Naja, erstmal würde ich sagen, also wenn ich das aus unserer Beratungspraxis nochmal angucke, wo die Jungen eben vermittelt, häufig über das soziale System, Schule, Jugendhilfe oder auch dann die Eltern dann kommen, es ist häufig so, dass sie ja daher kommen, weil sie ein auffälliges Verhalten haben und darstellen. Mhm. Ob das nun krank bezeichnet wird, ist dann immer noch vielleicht eine Dimension weiter. Aber was unsere Erfahrung ist, dass in der Arbeit mit den Jungen direkt dann in der Einzelarbeit oder auch in den Gruppenarbeiten, die wir dann teilweise in Schulkontexten auch manchmal machen, ist es so, dass eigentlich spätestens in der zweiten oder dritten Sitzung es dahin kommt, dass sie eigentlich nicht, dass diese Symptome, die nach außen hin gezeigt werden von den Jungen, viel, viel, viel schichtigere unterliegende Themen in sich tragen. Nämlich, dass es häufig, wenn sie als Täterstrukturen kommen, dass sie irgendwie was kaputt gemacht haben, dass sie auffällig geworden sind, dass sie nicht mitspielen in dem Gruppengefüge, wie auch immer, dass sie selber dahinter Erfahrungen haben von nicht gesehen werden, von Vernachlässigung, von Opferstrukturen und dass sich eigentlich in diesen Systemen, in denen sie drin sind, es Familie ist, ob es Schule ist, häufig gar nicht erlauben, aufgrund ihres Gedankens, wie Jungen funktionieren oder womit Jungen gehört werden und gesehen werden, sich nicht erlauben zu zeigen. Und deswegen kommt es häufig auch dazu, dass sie erstmal sozial im System sehr auffällig werden, aber dahinter ganz andere Themen sind. Und was das dann bedeutet, heißt, finde ich, für uns, die wir mit den Jungen arbeiten, sehr stark auf das Thema Beziehung zu setzen, sehr stark reinzugucken, mitzugehen mit Jungen erstmal, sich für die jungen Welten zu interessieren, mit denen sie da operieren und da wirklich nah an den Jungen dran zu sein, um dann zu gucken, wo wirklich die Themen und die Schlüssel sind, wo es für mich dann auf den Einzelnen oder auf die Gruppe geguckt Schlüssel sind für ihre Weiterentwicklung.
Okay. Ja, aber bleiben wir vielleicht mal bei diesem Aspekt des jemand als krank erklären. Da würde ich den Gottfried Barth gerne mal fragen, ist es denn nicht allzu menschlich, dass hinter schwierigem Handeln auch eine Krankheit gesehen wird?
Ein kleines bisschen ausholen.
Ja, ich habe eine Funktion, aber ich stehe, das spreche jetzt auch in meiner Überzeugung. Also zum einen habe ich vorher im Workshop ja schon etwas irritiert, indem ich gesagt habe, ich selber kann mit diesen Begriffen gesund, krank nicht viel anfangen. Aber sie haben für mich eine Funktion. Und der Begriff krank hat für mich die Funktion, es kommt Hilfe. Und das ist die einzige Funktion und der einzige Sinn, der in diesem Begriff krank für mich drinsteckt. Ich bin mir bewusst, dass natürlich im gesellschaftlichen Kontext, gerade auch bezogen psychisch krank, vielfach auch eine gewisse Stigmatisierung das beinhaltet. Leider. Da ist man geneigt, wenn man da drin steckt und in der Psychoanalyseausbildung macht man selber 8 Jahre eine eigene Psychoanalyse mit 4-5 Stunden in der Woche auf der Couch. Ja. Da hat man dann keine Angst. Da ist das dann natürlich in Therapie gehen, was normal ist. Und, aber das sehen nicht alle Menschen so, das muss ich zugestehen. Ja. Trotzdem, wenn man sich beschäftigt, sieht man, dass unsere Unterscheidung gesund-krank auf sehr tönernen Füßen steht. Und unsere Krankheitsdiagnosen im psychischen Bereich alles künstliche Gebilde sind, die nur aus einer bestimmten Funktion raus, also eine Funktion erfüllen sollen. Und die Funktionen, die sie aus unserer Sicht erfüllen sollen, sind natürlich gerade nicht die der Stigmatisierung, sondern die der Hilfestellung. Und von dem her plädiere ich natürlich sehr dafür, sich nicht davor zu scheuen, gut zu diagnostizieren, gut im Zweifelsfall Krankheitssymptome zu beschreiben, um die wirklichen Nöte und Bedürfnisse, und da würde ich mich sofort anschließen, ich kann mich in allem dem anschließen, was Sie gesagt haben, und wir sehen, dass das in Beziehung treten das ganz Zentrale ist, ja, dass genau darum geht's. Das heißt, und da muss ich natürlich wieder einschränken, Psychiatrie macht sich manchmal ja schon, oder hat sich und macht sich auch heute noch manchmal zum Gehilfen, dass gerade nicht Beziehung gesucht wird, sondern Regulierung, Anpassung. Jetzt hätte ich beinahe gesagt Normalisierung. Ich persönlich sage lieber krank als normal, weil die Normalität in unserer Gesellschaft in vielen Punkten so schräg ist, dass ich eigentlich meine Patienten in dem Sinn nicht normal machen möchte. Aber ich möchte Leiden reduzieren. Und da hilft mir dann die Diagnose häufig dazu, dass ich sage, an dem Punkt gibt es Leiden. Das ist bei manchen Klassifikationssystemen Voraussetzung, dass ich eine Diagnose stellen darf, dass sie bei der betroffenen Person oder im Umfeld Leiden verursacht. Und dass ich dann einen Zugang habe, um dieses Leiden zu reduzieren.
Okay. Das würde ich ganz gerne mal so stehen lassen und einen kleinen Sprung zu dem Geschlechterbezug wieder machen. Allerdings, wir polarisieren ja jetzt hier auch manchmal, ich würde das ganz gezielt mal auf die Mädchen drauf gucken. Ich denke, ich habe vorhin im Workshop nochmal explizit eben gehört, dass dieses Polarisieren nicht ganz legitim ist, aber dennoch Die Yvonne jetzt noch mal fragen. wenn jetzt diese Veranstaltung hier kranke Mädchen Fragezeichen heißen würde, ja, welche Top-Themen müssten dann da genannt werden?
Ich glaube, es kommt darauf an, welche Rolle ich denn machen würde. Du hast vorhin schon gesagt, in welcher Rolle du es machen würdest. Wenn ich das als Mädchengesundheitsladen machen würde, dann würde ich sicherlich sagen, wir haben zwar dort schon den genetischen Ansatz und würden eher fragen, was erhält Menschen gesund und nicht, was macht sie krank.
Den Begriff musst du gleich erklären, damit die alle verstehen, worum es geht.
Das ist ein Begriff, der Aaron Antonovsky gegründet oder geprägt hat und wo es eben viel darum geht, nicht zu fragen, was macht Menschen krank, sondern was erhält Menschen eigentlich gesund und was für Stressoren führen dazu, eben eher auf dem Kontinuum zwischen Krankheit und Gesundheit eben eher auf die Seite der Krankheit zu rutschen und was braucht man eigentlich an Faktoren, Resilienzfaktoren, um eben eher auf die Seite der Gesundheit zu kommen. Das vielleicht als Mini-Ansatz. Ich glaube, wenn du mich als Systemikerin fragen würdest, als systemische Therapeutin, dann fände ich spannend zu gucken, dass eben Pathologisierung auch immer eine Entlastung für Familie bedeutet. Also in dem Moment, wo ich beispielsweise ein Mädchen habe, die eine Essstörung hat und man sagt dann, okay, sie ist die Indexpatientin, die ist krank, dann müssen die anderen sich nicht mehr so viel Gedanken machen. Dass das ein spannender Aspekt ist. Vielleicht würde ich als Sprecherin von der LAG Mädchenpolitik eher sagen, nochmal zu gucken, was sind eigentlich die krankmachenden Zustände, die dazu führen, dass es Menschen nicht gut geht oder dass sie Störungen ausbilden. Und fände es da sicherlich auch nochmal total wichtig, andere Kategorien mit einzubeziehen. Also auch heute Morgen war ja ganz viel immer die Trennung zwischen Jungs und Mädchen oder Männern und Frauen. Und da denke ich aber, dass bei dem Ganzen auch eine Rolle spielt, was für einen ethnischen Hintergrund habe ich, welche kulturellen Bedingungen umgeben mich, welches Alter habe ich, bin ich gehandicapt oder nicht. Also das heißt, da gibt es noch sehr viel mehr Kategorien, die man aufmachen muss. Und ich glaube, wenn du mich als, was habe ich gerade Lust zu machen, dann würde ich, glaube ich, eher sowas mit Ines Pohlkamp machen, eher nochmal zu gucken, wie wir Transidentität und Intergeschlechtlichkeit bei uns eigentlich betrachtet und warum wird das immer als krankmachend angesehen und wo gibt es da noch Entwicklungspotenzial. Ich glaube, so irgendeine Mischung.
Ja, jetzt warst du von der Situation dann auch so ein bisschen von dem nicht anwesenden Harry Friebe so einzunehmen. Ich meine, das kann, ja, oder beziehungsweise bleiben wir vielleicht ganz, ganz kurz nochmal bei diesem Aspekt der Elternberatung mit drin. Also ihr habt ja dann teilweise auch bei euch Eltern mit drin. Jetzt hatte ich vorhin schon den Gottfried Barth gefragt, was müsste man denn den Eltern damit geben, wenn die dann sagen, irgendwie mein Kind ist krank oder so. Ist das legitim, das dann so stehen zu lassen? Also ist das okay? Wir hatten ja vorhin so diese Bandbreite aufgemacht, das ist einerseits stigmatisieren, andererseits hat das ja auch was Entlastendes, dann sowas zu hören. Ja? Was überwiegt denn da bei diesem Teil? Weil das ist ja nachher auch das pädagogische Handeln sehr wichtig. Also ja, ich diesen Aspekt so mit reinnehmen.
Also ich spreche weniger davon, dass jemand krank ist, weil auch das war in meiner Erfahrung erst.
Ja, aber die Eltern davon.
Ja, aber für Eltern ist auch, jemand ist krank, dann bekommt entweder die Person Medizin, meistens Antidepressiva, oder man steckt sich in die Psychiatrie und dann wird sie gesund gemacht oder sie geht jetzt zu Ihnen, Frau Wolz, und dann passt alles. Und die meisten Eltern, vor allem mit der Altersgruppe, wo wir arbeiten, wäre es hilfreich, ihnen zu vermitteln, dass es gut wäre, wenn sie sich als Familie Unterstützung holen. Und das ist häufig der Punkt,
also in dem soziale Umfeld einfach mit einbezogen wird.
Ja, oder wo es einfach im System Problematiken gibt und dass ein Kind eine Störung ausbildet, macht die Person ja nicht, weil sie irgendwie Lust dazu hat, sondern weil das vielleicht ein Lösungsweg ist, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Und ganz häufig ist es so, dass wenn man schafft, die Eltern mit einzubeziehen und dass die Eltern auch an sich arbeiten oder an Dynamiken oder an Familiengeheimnissen, dass es dann auch viel leichter ist, dieses störende Verhalten aufzugeben und vielleicht gesündere Wege zu entwickeln. Mhm. Und von daher würde ich es nicht einfach stehen lassen, dass das Kind krank ist.
Okay, da ansetzt. Ja, Christoph, vielleicht dann nochmal die Frage an dich, also an pädagogische Kräfte, was für Ansprüche müssen wir denn da stellen? Also was muss eine gute pädagogische Kraft denn drauf haben, um eben nicht in diese Falle reinzutreten? Jemand als, ja, ist eine harte Frage, aber wäre nochmal spannend. Ich meine, du bist da teilweise auch in der Ausbildung drin oder so, aber was muss da vermittelt werden? Dann eben nicht, ich hatte es ja heute Morgen auch nochmal beschrieben oder heute Mittag beschrieben, in der Kita wird ja dann oft auch formuliert, da könnte ADHS vorliegen, da könnte Asperger vorliegen, aus den gerade genannten Gründen, aber was muss eine pädagogische Kraft drauf haben, um eben nicht in diese Falle reinzutreten?
Ich glaube, Ambivalenzen aushalten. Das wäre so mein Zugang, wo es mir ganz wichtig wäre, Sachen miteinander zu denken und nicht gegeneinander. vielleicht auch die Kategorien, die du eben aufgemacht hast, auch miteinander verknüpft zu denken, das zu sehen. Oder eben den systemischen Ansatz eben auch nochmal nicht nur den Jungen zu sehen, nicht nur die Eltern zu sehen oder nicht nur den Jungen zu sehen, nicht nur die Schule zu sehen als ein System, sondern dann eben auch noch gesellschaftliche Wirkfaktoren da reinzunehmen. Was hat da für gesellschaftliche Bilder, was für Anforderungen an Leistungsgesellschaft wird gerade gedacht, welche Ökonomisierung bestimmte Felder auch in sich tragen. Ich glaube, das miteinander zu verknüpfen, das, glaube ich, als eine Grundhaltung zu haben, zu Sachen mitzugehen, mitzudenken als Pädagoge, Pädagogin. Und ich glaube auch, aus meiner Arbeit heraus habe ich den Gedanken immer wieder neu entdeckt, auch Gratwanderungen zu machen. Okay. Gratwanderungen, glaube ich, jetzt auch Bezug auf die Jungen zum Beispiel, so wie wir es in der Jungenarbeit auch immer wieder geprägt haben, zwischen Empathie, Mitgehen, Einfühlung, okay. Verstehen wollen und auch dem wirklich suchen in aller Kompetenz, aber dann aber natürlich auch in die Konfrontation zu gehen, zu sagen, auch Sachen in einen Tenor von Standpunkten zu setzen und zu gucken, wo können sie sich auch dran abarbeiten, wo haben sie auch Reibefläche, sich auch mir als Modell von erwachsener Männlichkeit auch sich vielleicht abzuarbeiten. Ich glaube, dass solche Gratwanderungen da auch wichtig sind und das heißt mitgehen, das heißt Grenzen aufzeigen, also immer wieder auch verschiedene Pole mit den Jungen in der Beziehung auszuhalten, mitzugehen und eben die Beziehung nicht zu verlassen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Auch wenn es mal Phasen gibt, wo ich einfach total stinkig auf einen einzelnen Jungen bin oder auf mehrere, ja. Aber trotzdem dann auch wieder zu sagen, ich gehe drauf zu. Ich will sie mitnehmen.
Würde ich ganz gerne Herrn Bartwitter mit ins Spiel bringen. Also ich meine, so gesehen müsste ich ja dann schon fast sagen, naja, also wenn ich das Ganze wirklich systemisch betrachte und wenn ich dann eben feststelle, es lässt sich nicht individualisieren, dann müsste ich ja auch dann die Familie mit in die Psychiatrie in diesen Prozess mit hineinbegeben. Es müsste sich, ja, vielleicht die Schule, es müsste sich die Kita mit reinbegeben.
Ja, ja, sehr gut.
Sehr gut, höre ich schon. Soweit wir ein bisschen. Nein, aber ernsthaft. Also ich meine, ist ja die Frage, macht es denn dann überhaupt Sinn, eine einzelne Person in der Psychiatrie, dann also einen einzelnen Jungen in der Psychiatrie, ja, also zunächst mal eine Diagnose zu stellen, dann zu behandeln, dann mit dem was auszuarbeiten, Therapieplan auszuarbeiten, oder sind bei Ihnen in der Psychiatrie nur die echten Fälle? Und wir reden hier über, ja, weiß ich nicht.
Zur kinder-jugendpsychiatrischer Therapie gehört immer Arbeit mit den Eltern dazu und gehört in den allermeisten Fällen Arbeit mit der Schule oder wo das gerade ist, tatsächlich mit dazu, okay. Die teilweise bei uns von der Schule geleistet wird. Das ist mal das eine. Das lässt sich gar nicht trennen. Ja, auch das, dass man sich viele Gedanken macht, welche Schule und so weiter. Und wir haben da eine sehr aktive Klinikschule und ja, in vielerlei Hinsicht. Zum anderen, es hilft in der Regel niemand, wenn ich sage, naja, und das ist häufig so, das Kind ist ja nur ein Teil des Familiensystems und ist vielleicht gar nicht der problematischste Teil dieses Systems. Also ich sollte erstmal die Eltern therapieren, bevor ich das Kind therapiere. Was hat es zur Folge? Es wird gar niemand therapiert in den meisten Fällen. Das wird ganz häufig der Fall sein. Das heißt, gerade kam mir so das Beispiel, wenn ich nachts merke, meine Zudecke ist weg, dann packe ich sie an den Zipfel, der mir greifbar ist und suche nicht als erstes nach dem Zipfel, der am weitesten aus dem Bett raushängt. Okay. Und der Zipfel, der sind die Kinder. Das kann ich mit gutem Gewissen machen, weil ich merke gerade immer, ich habe ein völlig anderes Verständnis von diesem Begriff gesund, krank, als die anderen, oder als die meisten hier. Ich sehe diese Begriffe viel gelassener. Warum? Weil ich weiß, es ist keine kategoriale Unterscheidung. Das sagt nicht bloß ich, das sagen wir Kinder-Jugendpsychiater alle. Also es geht nicht darum, entweder gesund oder krank. Sondern es geht darum, die eine ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr krank. Jeder von uns krank. Ich bin in einer guten Position, weil ich sehr viel Macht habe zu definieren, was gesund oder krank ist. Deswegen kann ich mich als relativ gesund definieren. Meine Frau sieht das schon ganz anders. Ja. Das ist die Realität von gesund und krank. Und deswegen gehe ich da gelassen damit um und ich versuche an dem Punkt des Systems zu intervenieren, der greifbar ist. Und das ist tatsächlich dann am häufigsten dann das Kind oder der Jugendliche. Erstaunlich ist, dass in vielen Fällen dann wirklich Bewegung in das System reinkommt. Und dass viele Eltern, wenn es gut läuft, nicht alle, wenn es gut läuft, für sich ganz arg viel lernen, dass es für manche Eltern schon ein sehr mutiger Schritt ist, ihr Kind überhaupt in die Psychiatrie zu bringen oder uns anvertrauen, dass die von der Verwandtschaft angefeindet werden, schon daran lernen die oft ganz viel. Ja. Es gibt manchmal Fälle, da kriegt man gar keine Bewegung ins System rein, da versucht man dann häufig nach einer Therapie die Jugendhilfe mit ins Spiel zu bringen, um dem Kind dann Bedingungen zu schaffen, in denen es sich weiterentwickeln kann. Also, ich bin mir sehr oft bewusst und wir sind uns sehr oft bewusst, dass wir, wenn wir behandeln, nicht den problematischsten Teil des Systems behandeln.
Okay.
Und halten es dennoch für sinnvoll, da zu behandeln. Zum einen, um an dem konkreten Punkt möglichst zu entlasten, und Sinn und Zweck der psychiatrischen Behandlung ist, es dem Behandelten oder seinem Umfeld manchmal auch, das können auch Lehrer sein, das können Kindergarten, das können Mitschüler oder andere Kinder im Kindergarten sein, denen es etwas leichter zu machen. Ja. Aber vor allem auch den Betroffenen selber, weil wenn sie auf einem Trip sind, wo es andere schwer mit ihnen haben, fällt es in der Regel immer wieder doch auf sie zurück und hat auf ihren eigenen Lebenslauf Konsequenzen. Okay. Und da eine Entlastung zu schaffen. Man ist ja dann manchmal so geneigt, auch landläufig, geht vielleicht Ihnen auch so, dass man sich dann oft beschäftigt, ja, wo kommt es denn her? Und das ist eine Frage, die für mich völlig uninteressant ist.
Aber ich würde dann nochmal jetzt in Ihrem Kontext nochmal einer anderen Frage nachgehen. Ne? Das ist auch was wir heute Mittag schon mal angesprochen haben. So diese Laiendiagnosen, möchte ich es mal nennen. Ja. Also dass dann, ich arbeite jetzt in der Kita und sage dann, könnt ADHS haben und so. Wie gehe ich denn sowas an, dass solche Phänomene weniger werden? Weil das hat ja ganz konkrete Auswirkungen auf die Jungen. Das heißt, die bekommen nachher Psychopharmaka. Das heißt, die müssen nachher eine Therapie durchlaufen, obwohl sie vielleicht eigentlich für die Jugendhilfe sind. Was kann ich denn da machen? Ich weiß, es ist nicht unbedingt der Aufgabenfeld, aber so, da ist offensichtlich sowas wie so ein Hype da.
Ja. Dieser ADHS-Hype, mit dem habe ich auch meine Probleme. Ganz klar. Das ist gar keine Frage. Kann man bloß das unterstreichen, was heute Morgen im Vortrag gesagt wurde. Das ist teilweise schlimm. Auf der anderen Seite, wenn da eine Kindergärtnerin oder ein Lehrer reagiert, dann deshalb, weil irgendwo was nicht läuft.
Ja, ist klar.
Das heißt, dieses Kind ist in irgendeiner Weise, ob jetzt mit oder ohne Arzt oder sonst, schon in einer prekären Situation. Und dann ist nur die entscheidende Frage, wie wird mit ihm umgegangen? Ich plädiere schon dafür, eher im Zweifelsfall früher als später ärztliche oder psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aus dem Wissen heraus, dass bei uns im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder im Bereich der Psychotherapie es niemand gibt, der händeringend Patienten sucht, sondern jeder froh ist, wenn er einen dann doch nicht behandeln muss, weil alle überlaufen sind. Man sollte sich als Kindergärtnerin oder als Lehrer vielleicht so eine gewisse Kompetenz erwerben und beobachten, wo werden Kinder nur mit einem Medikament abgespeist, was tatsächlich auch noch gibt, und wo wird wirklich sorgfältig untersucht, überlegt, Differentialdiagnosen erworben und wenn Therapie notwendig ist, dann die ganzen verschiedenen Maßnahmen, die dann zum Beispiel auch den Kindergarten oder die Schule mit einschließen, durchgeführt werden. Weil sie dann an der Position sind, dass die Eltern fragen sie ja, wo sollen wir denn hingehen? Und da ist gut, wenn sie eine gewisse Kompetenz haben und unterscheiden können, wo sind gute und wo sind schlechte Orte. Die gibt es sicher.
Okay, dann würde ich dich jetzt nochmal als systemische Therapeutin fragen. Ne? Ich meine, in der systemischen Therapie, die ist ja jetzt zunächst mal nicht verdächtig, ich würde es fast verdächtig sagen, schnell mit irgendwelchen medikamentösen Behandlungen zu antworten, zumal ja da auch nochmal irgendwie ein Arzt oder eine Ärztin da sein muss. Dennoch, vielleicht jetzt nochmal als Mädchenarbeiterin die Frage an dich, gibt es denn so auf Mädchenseite ein ähnliches Phänomen, das da zu beobachten ist, also dass dann da auch, wir haben es ja vorhin so formuliert, dass dann vorschnell manchmal auch Medikamente zum Einsatz kommen?
Ich arbeite nicht mit so jungen Mädchen, was auf jeden Fall ist das mehr in der Leistungssteigerung, dass der mal mehr Medikamente eingesetzt wird, dass Ritalin beispielsweise was ist, was auch viele nehmen vorm Abitur etc. Also das ist was wir beobachten, dass es mehr Medikamente zum Enhancement gibt. Mhm. Dann würde ich sagen, dass Antidepressiva durchaus auch verschrieben werden, aber dass trotzdem diese Hürde dann zum Psychiater oder zur Psychiaterin zu gehen, das dort Sitzungen zu haben, das Verschreiben zu kriegen, dass sie doch relativ hochschwellig ist und von daher nicht in der Masse die Mädchen, die bei mir landen, Antidepressiva nehmen. Was ich vielleicht so als Pendant zu dem ADHS bei Jungs, bei Mädchen beobachte, ist die Borderline-Störung. Also Borderline-Störung als eine Störung, die eben bei Mädchen mehr diagnostiziert wird als bei Jungs bzw. Erwachsenen und ist eigentlich eine Persönlichkeitsstörung, das heißt eigentlich darf ich die erst ab 21 diagnostizieren. Trotzdem habe ich ganz häufig Mädchen, die mit 14 bei mir sind und eine Borderline-Störung diagnostiziert haben. Das hat was sehr Stigmatisierendes. Also auch Mädchen sagen, ich bin halt Borderline. Ich kann eh nichts mehr dran ändern. Für mich ist eh alles zu spät, was aber bei ihnen auch das Gefühl auslöst, ich bin nicht mehr handhabbar. Also ich habe keine Handhabbarkeit mehr über die Situation. Und da beobachte ich, dass das einfach sehr schwierig ist, dass aber vor allem
das bringt im Kontext... Das den Mädchen nicht auch manchmal Entlastung, dass die dann sowas über sich sagen? Hatten wir ja vorhin auch gehört. So. Also dass das... Die können dann einfach sagen, okay, es gibt dieses Krankheitsbild, das habe ich. Ich bin nicht blemblem, sondern ich bin krank.
Eher selten. Also da ist es eher so, also wer will schon eine komplett gestörte Persönlichkeit haben? Okay. Also eher weniger. Und das Problem ist halt, dass die Diagnose bei uns ganz häufig im Kontext von selbstverletztem Verhalten eben gestellt wird, weil im momentanen ICD-10 oder DSM-4 auch gibt es eben keine eigenständige Diagnose für Selbstverletzung. Und das Einzige, wo es explizit eben, oder eins der wenigen Sachen, wo es explizit benannt wird, ist es als eine Kategorie in den Diagnosekriterien für die Borderline-Störung. Und deshalb gibt es ganz häufig dann die Diagnose. Und Mädchen können es häufig auch nicht unterscheiden. Also manchmal kann es ja auch, um eine Therapie bewilligt zu bekommen, muss man nun mal auch irgendwas haben, was im ICD-10 steht und dann kann es auch eine Möglichkeit sein, dass es so benannt wird aufgrund der Selbstverletzung, aber diese Transferleistung wird dann nicht gemacht. Okay. Das heißt, dass ihnen nicht gesagt wird, du nimm es nicht so ernst, sondern es steht halt da drin, dass die Kasse übernimmt, sondern die denken dann, ich habe Borderline und dann geht nichts mehr. Und das wiederum auch ganz viele Fachkräfte, mit denen die Mädchen zu tun haben, die aber nicht so viel genau Bescheid wissen, die sagen dann auch, du kannst doch nicht nur in eine Beratungsstätte gehen, du bist auch Borderlinerin, du musst sofort in die Psychiatrie. Und das führt zu Schwierigkeiten.
Was würdest du den Fachkräften in der Fortbildung jetzt empfehlen? Also bezüglich diesem Blickwinkel, was würdest du denen sagen? Was sollen die machen? Dass sie eben einfach sagen, jetzt nicht immer bloß Borderline reininterpretieren oder sowas, wird ja nicht ausreichen, wenn er eine Fortbildung macht.
Ich glaube, ich würde die erstmal aufklären, oder das mache ich auch, was eine Borderline-Diagnose ist, dass das eine sehr schwammige Diagnose ist, die ja fast jedem pubertären Jugendlichen erstmal zutrifft. Und dann aber nochmal in der Konsequenz zu gucken, was heißt es und eben die Definition von Selbstverletzung zu machen und dass es in den meisten Fällen eben nichts mit Borderline zu tun hat. Also eher über Aufklärung gehen. Und ich habe vielleicht auch das Glück, dass ich überhaupt nicht mit Diagnosen arbeiten muss. Also zu mir kommen Jugendliche, weil ich einen Leidensdruck habe und ich kann versuchen, ob ich ihnen Wege aufzeigen kann, wie sie mit dem Leidensdruck umgehen können oder den oder bestmöglichst verringern können und gucken, sind wir die Richtigen, gibt es andere Akteure, Akteurinnen, die besser geeignet sind, mit wem kann man zusammenarbeiten. Das heißt, ich muss denen überhaupt keinen Stempel geben, warum die da sind und das entlastet die natürlich auch.
Ja, würde ich nochmal direkt an Herrn Barth gehen. Also so von den Diagnosen her, das war so ein bisschen Stichwort. Das ist jetzt ja nun auch Ihre Aufgabe, eben Diagnosen zu stellen. Würden Sie sagen, das ist maßlos übertrieben, dass jetzt alle irgendwie Asperger oder als ADHS eingestuft werden?
Ich darf schnell zurückgreifen.
Bitte.
Ich unterschreibe und unterstreiche alles, was Sie gesagt haben zu Borderline. Absolut richtig. Muss man ganz, ganz kritisch damit umgehen. Und gehört nicht an Kindern und Jugendliche vergeben. Noch eine Ergänzung, kommt da gleich noch drauf.
Ja.
Für Jugendliche ist eine Diagnose nicht entlastend. Für Jugendliche ist eine Diagnose immer eine Belastung. Jeder Jugendliche will normal sein, was Besonderes, aber nicht krank sein. Krank ist für ihn gleich blim-blim. Ja? Er will kein Psycho sein. Er will keine Diagnose haben. Deswegen, ich ganz selten mit Jugendlichen über ihre Diagnose oder tu ihnen gegenüber eine Diagnose nennen, weil das nicht entscheidend ist für meine Arbeit. Das ist vielmehr was eine Abrechnungssache. Weil sie haben, ja, da müssen wir es machen, da müssen wir mitspielen, sonst muss ich zum Arbeitsamt und stempeln gehen. Ja, und da haben die auch nichts davon. Ja.
Haben aber zu Recht natürlich heute Mittag auch Gunter Neubauer und Bernhard Stierzer gesagt, das birgt ja auch eine gewisse Gefahr.
Ja.
Ich bediene da was und spiele natürlich dieses Spiel auch mit.
Ja, aber jeder von uns bedient was in dem System.
Klar.
Ja. Sonst, ja. Und insofern auf die Radikalhaltung zurückzuziehen, ich bediene nichts mehr, erst das System muss sich ändern.
Da sind wir uns einig.
Da kann ich lang warten.
Ja.
Und von dem her, Sie haben zwei Sachen gerade angesprochen, ADHS und Asperger. Und das möchte ich trennen. Ich habe es, wiederhole ich kurz was ich vorher im Workshop gesagt habe. Ich selber bin mit dieser Häufigkeit der ADHS-Diagnose nie glücklich gewesen. Das ist einfach ein Reflex. Jedes Kind, das irgendein nicht passendes Verhalten zeigt, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Diagnose ADHS zu bekommen. An manchen Stellen eine fast hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, an manchen nicht ganz so hoch. Gewonnen ist erstmal gar nichts, sondern nur eine Legitimation, dieses Kind anzupassen. Und da haben sich meine Kollegen, Kinder-Jugendpsychiater und noch auch in ganz starkem Maße meine Kinderarztkollegen sich einem gesellschaftlichen Anpassungsdruck gefügig gemacht und ausführendes Instrument geworden, was ich sehr, sehr problematisch finde. Und ich persönlich glaube ich, dass das wirklich sehr, sehr stark überdiagnostiziert ist. Ich persönlich sehe eben häufig andere Probleme im Hintergrund. Es gibt Kinder, die sind einfach so, da ist es Persönlichkeitseigenschaft, nicht im pathologischen Sinne, sondern, ja. Und wir haben ein Schulsystem, das hat gewisse Anforderungen und es wird immer gnadenlos und wer nicht die Anforderungen erfüllt, der wird eingepasst. Punkt. Ich sehe es, die Lage etwas anders bei dieser Asperger-Frage. Da kommt auch von ganz anderen Seiten das Stöhnen darüber, dass die Diagnose häufiger wird. Da haben zum Beispiel die Jugendämter allen Grund darüber zu stöhnen, weil auf sie da viele Kosten zukommen. Ich als Psychiater und auch als Person liebe aus zwei Gründen diese Diagnose wesentlich mehr. Aus dem ersten, es gibt keine Medizin dagegen.
Ja. So einfach.
Die kann ich nicht einfach anpassen, sondern da muss ich verdammt nochmal die Schule denen anpassen. Und so geschieht es auch häufig in der Realität. Da sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Ja. Es stimmt zwar alles nicht, diese Märchen, dass ein Asperger sich nicht verändern kann, dass die nicht lernen können, dass die keine einfühlen. Das sind ja alles Märchen, das stimmt ja nicht. Ja. Also das, was ich vor den Büchern, die 10 Jahre alt sind, über Asperger lesen, da steht wahnsinnig viel Falsches darunter. Aber es sind Menschen, die ihre Umwelt und vor allem auch die sozialen Zusammenhänge anders wahrnehmen und dadurch ganz spezifische Probleme bekommen. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich mit denen ganz anders umgehen. Dann kann ich vieles Verhalten, das unangepasst erscheint, verstehen. Dass das in deren Kontext völlig logisch ist, völlig folgerichtig ist, dass es da Sinn macht. Und reagiere anders. Versuche die nicht das Verhalten einzupassen, sondern versuche vielleicht eine Umwelt zu schaffen, wo die weniger Ängste haben, wo die weniger komplexe soziale Situationen haben und und. Also das ist für mich auch das Paradigma, wo es mir darum geht, das öffnet mir die Tür, das Kind in seinem besonderen Verhalten besser verstehen zu können, okay, und damit als Umwelt besser reagieren zu können. Das wäre bei ADHS im Grunde genommen Ausgleiche, könnte ich auch besser verstehen. Mhm. Ja? Das ist ja nur eine Beschreibung, da kann sich mal noch ein bisschen schlechter konzentrieren oder ist einer. Ja, die Ursachen können ganz verschieden sein.
Ist das Eltern und Fachkräften vermittelbar, sowas?
Na, beim Asperger leichter wie beim ADHS. Ja. Beim ADHS gibt es halt leider diese einfachen Lösungen, die zwar eigentlich nicht erlaubt sind, dann einfach nur Medikament zu geben, aber für alle Seiten bequem sind. Und das Schöne ist, ich kann schnell eine Veränderung, ich kann da einen Schalter umlegen manchmal. Ja? Mhm. Das kann ich natürlich bei den anderen nicht. Ja? Wobei ich merke in meiner Arbeit, und ich tue zufällig viel mit Aspergern arbeite, ja, wenn man dieses Verständnis weckt bei den Eltern, dann ändert sich häufig schon was. Dann ist es häufig nicht mehr so problematisch. Also auch das wirkt oft genauso gut vielleicht wie auch eine Pille. Ja. Aber wie gesagt, das Schöne ist, die haben wir nicht beim Asperger. Und dass die Diagnosen so zugenommen haben, das liegt an zwei Gründen, weil das als Krankheitsbild ja erst seit Mitte der 90er Jahre in den Klassifikationssystemen drin ist. Und davor gab es das nicht. Und dann mit einer gewissen Verzögerung überhaupt erst betrachtet wird oder in Erwägung gezogen wird. Und ich habe viele Patienten selber, wo ich vor 10 Jahren das nicht kapiert habe, Asperger, wo ich hätte vieles Gutes bewirken können, wenn ich es erkannt hätte, habe ich nicht erkannt. Kann es deswegen jedem verdenken, der es nicht erkennt. Das ist eines, weil den zweiten Punkt sage, das ist mir zu entfallen, aber kommt nachher wieder.
Danke. Ich würde mir ganz gerne auch noch einen. Achso, Publikum, schon eine Frage? Nein.
Wir reden hier vorne, Kai, von
deiner. Ich gehe davon aus, Ja, genau. Okay, würde ich jetzt wirklich ganz gerne mal noch mal ins Publikum reingehen und so drei Fachkräfte. Unsere drei Fachpersonen, die hier vorne sitzen, gibt es noch mal was euch unter den Nägeln brennt? Sonst, ja, ich habe jetzt alle so tot gequasselt und so lange jegliche Diskussion unterbunden, jetzt ist es nicht mehr möglich. Alles vergessen? Ja? Nee, aber dann würde ich die Zeit ganz gerne. Ja? Ich denke, eine Frage noch, oder? Kriegen wir noch eine? Nee, ich würde da ganz super gerne noch zu der Segregation fragen. Ich meine, das ist ja, also da würde ich ganz gerne den Christoph Grote nochmal als Jugendarbeiter fragen. Es ist ja tatsächlich so, dass in Deutschland, damit ist Deutschland ja europaweit verglichen, tatsächlich ein einmaliges Beispiel, dass ständig auch Leute, die in irgendeiner Form auffällig sind, dann eben nochmal in eine andere Schule rein, in einen anderen Kontext rein überwiesen werden. Aber ist es denn nicht auch so, dass es für die manchmal ja auch wieder was stark Entlastendes hat, wenn die dann unter ihresgleichen, unter seinesgleichen sind? Oder kann man da pauschal sagen, nee, das ist Quatsch, das ist ein Holzweg, auf dem wir uns da befinden, wenn wir dann Leute, die auffällig sind, in eine Schule für Erziehungshilfe geben oder ein Beispiel von heute Mittag, ein Gymnasium für das sich auf ADHS spezialisiert hat. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? So als
kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das im speziellen Fall, wenn du hinguckst, kann das möglicherweise eine zielführende Thema sein, okay, auch im Sinne von Entlastung für den einzelnen Jungen zu sagen. Da ist auch ein Zurückgehen einer Klasse in derselben Schule möglicherweise ein Entlastungsfaktor, der ihm nochmal Freiheiten gibt, sich nochmal neu aufzustellen, nochmal andere Energie in was zu stecken, wo er eben nicht mehr funktionieren muss, nicht mehr weitergehen muss. Das kann schon mal im individuellen Fall sein. Aber alle Studien sagen eigentlich, dass das Lernsystem, wenn man Schule nimmt, eigentlich die Gruppe, was sehr Tragendes sein kann. Und wenn das genutzt wird und wenn das einfach pädagogisch auch wirklich ausgeführt wird, hat das allemal, glaube ich, auch die Funktion, wenn wir da als diejenigen, die in der Begegnung und als Erwachsene mit den Kindern arbeiten, das für uns als eine Haltung ausführen würden, dann würde auch, glaube ich, eine Klasse das auch in großen Teilen tragen können. Zum Beispiel.
Ja, ich denke, bei diesem Beispiel wollen wir es belassen. Ich tue das jetzt hier niemand mehr an, noch weitere Fragen zu formulieren, beziehungsweise das Spiel ist noch weiter zu voranzutreiben. Ich denke, es gibt natürlich jetzt noch Massen von Sachen, die eben offen sind. Ich denke, wir hatten es auch so angekündigt, wir greifen uns Facetten raus, was dieses Kranksein, wo wir denken, das ist durchdenkenswert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den drei hier Anwesenden, dass auch diese letzte Runde noch gut durchstanden wurde und dass so sehr kompetent geantwortet wurde.